Gesundheit akut. Wissenswertes rund um Ihre Gesundheit. Mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, Sie kennen das Spiel bei mir eigentlich, wenn ich darüber spreche, dass ich heute jemanden im Gespräch habe, den ich als Menschen richtig gut leiden kann, den ich aber eigentlich nicht hätte kennenlernen wollen, dann sind Sie sich relativ sicher, es muss einer sein, der berufsmäßig einen weißen Kittel trägt und bei dem ich hingehen musste, weil es mir nicht so gut ging. Bei mir war es allerdings dann so in dem Fall, dass das mit dem Gehen nichts mehr wurde. Und die Tatsache, dass ich jetzt vor ihm stehe, heißt schlicht und einfach, er hat dafür gesorgt, dass ich wieder stehen kann. Um jetzt aus dieser ganzen Vorab-Erklärung mal ein bisschen in medias res zu gehen. Mein Gesprächspartner ist Oliver Käser, ist leitender Oberarzt für Wirbelsäulenchirurgie, ist schon ein schweres Wort. Und schwer geht es auch weiter, denn er ist leitender Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie im katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur am Brüderkrankenhaus Montabaur. In der Region spricht man allerdings eher vom Brüderkrankenhaus Montabaur. Und wenn ich mir vorstelle, all das, was er macht, würde er auf eine Visitenkarte draufschreiben, dann wird es schwierig. Er ist Facharzt für Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Notfallmedizin, fachgebundene Röntgendiagnostik und manuelle Medizin. Ich habe ihn mal spaßeshalber gefragt, können Sie auch Kaffee kochen?
Aber selbstverständlich.
Das war aber nicht der Job, den Sie bei mir hatten. Jetzt ist ja immer so, wenn man über Krankheiten spricht, dann sagt der Arzt ja immer, da habe ich meine Schweigepflicht. Ich entbinde Sie jetzt bei allen Hörern von der Schweigepflicht. Wir reden mal darüber, was mich zu Ihnen getrieben hat und muss im Nachhinein sagen, ich habe ziemlich viel Glück gehabt.
Ja, ich denke schon, dass Sie gerade noch rechtzeitig gekommen sind in unsere Klinik, wo wir dann entsprechende Untersuchungen und Diagnostiken gemacht haben und dann auch relativ schnell herausgefunden haben, was Sie haben.
Und das Zauberwort oder das Zauberkürzel, worüber die Wissenden immer sagen, ja, kenne ich es, HWS.
HWS bedeutet Halswirbelsäule.
Nur wenn der Patient über HWS redet, ist wie bei Horst Schlemmer, ich habe Rücken, dann sagt der HWS-Patient, ich habe HWS. Aber was heißt das konkret und vor allen Dingen, was ist das Gefährliche an diesem HWS? Wir reden natürlich ganz klar vom Bandscheibenvorfall.
Also das Gefährliche an einem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule ist, dass die Nerven vom Kopf in den Körper verteilt werden und an der Halswirbelsäule sowohl Arm- als auch Beinnerven hindurch müssen und diese können im Bereich der Halswirbelsäule bei einem Vorfall gedrückt werden, sodass es zu Gefühlsstörungen und auch Lähmungen kommen kann.
Das Interessante, was ich ja mittlerweile auch verstanden habe, weil Ihnen geht es ja wahrscheinlich auch so, sobald man mal mit irgendeiner Thematik, also Sie von mir aus mit dem Anfertigen von Cappuccino und mit einer speziellen Maschine zum ersten Mal was gelesen oder gesehen haben, sieht man das überall und hört es überall. Mir geht es natürlich jetzt so mit diesen HWS-Geschichten. Ich höre von allen möglichen Leuten, die diese Symptome haben und das ganz schön auf die leichte Schulter nehmen. In meinem direkten Bekanntenkreis zwei Leute, die Arme nicht mehr richtig hochkriegen und sagen, naja, ich habe mir einen Zug geholt und dann kam auch raus, der Zug war ein Vorfall oder ist ein Vorfall.
Ja, ich denke, da muss man relativ zügig genau schauen. Im Vordergrund steht natürlich erstmal eine klinische Untersuchung, wo der Arzt den Patienten untersuchen muss und herausfinden muss, ob die Beschwerden von der Halswirbelsäule kommen oder ob es sich eventuell um eine Schulterproblematik handelt oder ob es sich wirklich nur um einen Zug, wie man landläufig sagt, handelt, der dann mit einer rein konservativen Therapie gut behandelt werden kann.
Das für mich Interessante ist, je mehr Leute ich darüber im Prinzip informiert habe, was ich für ein Problem hatte, umso mehr Leute erzählen mir, dass sie ja eigentlich die gleichen Probleme haben, wollen aber nicht zum Arzt gehen. Also ich meine, ich gebe zu, bei mir ist ähnlich, wenn ich einen Menschen in einem weißen Kittel sehe und er ist nicht Maler, sondern Arzt, dann denke ich auch immer, geh mal lieber weg, weil was weiß ich, was der mir erzählt. Aber es ist natürlich der falsche Weg.
Also ich denke, es ist gut verständlich, dass die Patienten, die Menschen, die Probleme haben, nicht direkt zum Arzt gehen, weil sie natürlich Angst haben. Wirbelsäulenchirurgie impliziert Chirurgie. Man möchte operieren, aber das primäre Ziel ist, die Patienten herauszufiltern, die wirklich operiert werden müssen. Und es gibt ganz viele Patienten, die ein Problem an der Halswirbelsäule haben und die ohne Operation gut behandelt werden können.
Bei mir war es ja, muss man ganz offen sagen, völlig anders. Das war ja, wie man so schön sagt, glaube ich, eher 5 vor 12.
Ja, bei Ihnen war es halt relativ dringend. Sie sind gekommen mit Gefühlsstörungen, die sich dann im Weiteren sehr schnell ausgebreitet haben, auch in Lähmungen, sodass sie nicht mehr gehen konnten, sodass sie auch die Arme nicht mehr bewegen konnten. Und durch die Diagnostik, ein Kernspintomogramm, haben wir dann ja gesehen, dass sie einen Bandscheibenvorfall hatten, der die Halswirbelsäule, insbesondere das Halsmark, sehr stark eingeengt hatte, sodass man dann relativ schnell handeln musste.
Das ist ja genau, glaube ich, auch die Gefahr, die man als Patient unterschätzt, was sich daraus erwachsen kann. Also ist relativ klar, wenn wir das nicht oder wenn Sie das nicht gemacht hätten, ich habe hier nur da gelegen, dann würde ich wahrscheinlich auch weiterhin nicht laufen können.
Das ist bei Ihnen oder bei Ihrem Fall sehr stark anzunehmen, da der Vorfall doch die Halswirbelsäule, denn das Halsmark sehr stark eingeengt hat und dadurch die Nerven sehr stark gedrückt wurden. Und je länger die Nerven gedrückt werden, desto mehr Schädigung erfahren sie und die Erholung ist dadurch natürlich extrem viel schlechter, wenn man zuwartet.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die zusätzliche Gefahr, ich meine, wir werden uns noch öfter zu diesem Thema unterhalten, auch zum Thema Lendenwirbel, nur so einen kleinen Ausflug dahin, Halswirbelsäulenvorfälle sind deswegen, habe ich Sie verstanden, gefährlicher, weil die Wiederherstellung wesentlich schwieriger ist als bei Lendenwirbelvorfällen.
Also man weiß aus der Erfahrung, dass wenn man Probleme mit der Halswirbelsäule bekommt, wenn Patienten mit Lähmungen in das Krankenhaus kommen, dass man sehr häufig nur noch den Ist-Zustand behandeln kann. Das heißt, die Lähmung wird nicht mehr. An der Lendenwirbelsäule stellt sich das ein bisschen anders dar. Dort erholen sich die Nerven in der Regel etwas besser und schneller, sodass man an der Lendenwirbelsäule, sagen wir mal, nicht so dringend operieren muss wie an der Halswirbelsäule.
Heißt aber auch de facto, wenn mir jemand erzählt, ich kann den Arm nicht mehr nach oben bewegen und das schon ein paar Tage anhält, dann wird es Zeit, sich drum zu kümmern.
Man muss, wenn man den Arm nicht mehr heben kann, erstmal herausfiltern, kommt es von der Halswirbelsäule oder kommt es von der Schulter, ist das Problem vielleicht sogar weiter in Richtung Hand gehend. Aber dazu gibt es spezielle Untersuchungstechniken, die einen dann auch dazu führen, weitere Diagnostiken zu machen, die dann die Halswirbelsäule oder auch den Rest des Armes betreffen.
Nun habe ich mir natürlich auch diesen Bericht mal angeschaut. Man glaubt ja immer, weil man mal Latein gelernt hat, wird man irgendwas verstehen, aber diese Fachbegriffe, die da verwendet werden, sind natürlich spezifische Begriffe, die man relativ schwer nachvollziehen kann. Was mir aber da immer wieder aufgefallen ist, ist der Begriff Spinalkanalverengung.
Ja, bei der Spinalkanalverengung, da reden wir von dem Nervenkanal. Der Nervenkanal befindet sich hinter den Halswirbelkörpern und den Bandscheiben und vor den Wirbelbögen. Es ist im Prinzip ein Kanal, der Nervenkanal, der Spinalkanal, wo das Rückenmark drin eingebettet ist.
Heißt, wenn ich das richtig interpretiere, wenn der enger ist und dass der bei mir enger ist, wusste ich eigentlich, aber ich wusste nicht, was es heißt. Also hätte mir jemand gesagt, an deinem Auto ist die Bremse kaputt, da hätte ich gewusst, ich fahre jetzt besser nicht damit. Aber als mir mein Orthopäde vor, was weiß ich, 30 Jahren erzählt hat, du hast eine Spinalkanalverengung, hat mir das nichts gesagt. Er hat mich nur gefragt, hast du irgendwie Schmerzen? Hatte ich aber nicht.
Ja, es gibt Patienten mit anlagebedingten Spinalkanalverengungen. Diese müssen aber nicht zwingend zu Symptomen, also Problemen führen. Wenn man aber einen schon per se engen Spinalkanal hat und dann ein akutes Ereignis wie ein Bandscheibenvorfall hinzukommt, wird dieser enge Kanal von jetzt auf gleich extrem eng und das macht dann entsprechende Beschwerden.
Das heißt also, ich hatte quasi das Doppelproblem. A, diese angeborene Spinale, das ist ja angeboren, wenn ich das richtig verstanden habe. Da kann man auch, glaube ich, wenig dran machen. Zum einen und zum anderen eben den Vorfall.
Ja, die angeborene Spinalkanalstenose, da macht man nichts. Das macht auch in der Regel keine Probleme. Das Problem war in Ihrem Fall der Vorfall, die akute Zerreißung der Bandscheibe. Und die Bandscheibe hat sich dann in diesen Spinalkanal hier hineingewölbt und hat diesen halt entsprechend extrem eingeengt.
Jetzt haben wir eben schon mal relativ sauber rausgearbeitet. Wenn man Probleme hat, ist es wichtig, die abzuklären. Also die Angst, dass der Arzt sagt, Junge, du musst unters Messer oder Mädchen, du musst unters Messer, hilft ja unterm Strich nicht weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann wusste, ich muss unters Messer, war mir jeder Tag, den ich warten musste, eigentlich ein Tag zu lang. Also mir wäre es ja dann eigentlich viel lieber gewesen, wenn wir es 3 Tage vorher hätten machen können. Aber ich meine, es gibt halt eben eine Reihenfolge, weil sie hatten noch ein paar Patienten, denen es noch mal deutlich schlechter ging. Aber aus der subjektiven Sicht des Patienten ist das natürlich wurscht für diesen Patienten, ob da noch 3 andere sind, denen es schlechter ging. Das heißt also, der dringende Rat ist eigentlich ganz klar, geh mal zum Arzt, lass es abklären. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Wenn ich heute irgendein orthopädisches Problem habe und versuche, einen Termin bei einem Orthopäden zu kriegen, da kann ich von Glück sagen, wenn ich im Frühjahr anrufe und im Herbst drankomme.
Also es ist sicherlich richtig, dass man als Patient, wenn man in eine Praxis möchte, in eine Spezialpraxis für Orthopädie, eine längere Wartezeit hat. Es ist aber so, dass wenn man akute Probleme hat, dass man heutzutage eigentlich jederzeit in eine Notfallsprechstunde im Krankenhaus gehen kann. Es gibt Notfallaufnahmen und man sollte dann, wenn man Probleme orthopädischer Art hat, in eine Klinik gehen, die eine Orthopädie hat. Wenn man Probleme mit dem Nacken oder mit der Halswirbelsäule hat, sollte man auch in eine Klinik gehen, die entsprechend wirbelsäulenchirurgische Operationen und Behandlungen anbietet.
Werden wir uns auch später noch drüber unterhalten. Zunächst mal über dieses Thema Diagnostik. Es ist nicht damit getan, habe ich gelernt, dass ich zum Arzt gehe, der mich mal freundlich anschaut und sagt, Sie haben da ein Problem.
Nein, das ist natürlich nicht so, sondern das Erste, was man machen sollte, ist die klinische Untersuchung. Zur klinischen Untersuchung gehört das Befragen des Patienten. Was hat er für Beschwerden? Wann sind die Beschwerden aufgetreten? Wie lange dauern sie schon? Und tauchen sie häufig auf oder sind sie dauerhaft? Zu der klinischen Untersuchung gehört natürlich, dass man den Patienten teilweise ausziehen lässt und komplett körperlich untersucht, und dann wird die weitere Diagnostik, sei es jetzt ein normales Röntgen mit der Halswirbelsäule oder auch eine weitere Bildgebung, angeschlossen.
Weitere Bildgebung, das sind so diese schönen Arztbegriffe, Bildgebung. Wir reden über ein MRT, nehme ich an.
Wir reden jetzt bei dem Vorfall, dem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, speziell über ein MRT oder Kernspintomographie genannt. Es gibt verschiedene Untersuchungsmethoden. Es gibt einmal das MRT. Dort werden Knochen und Weichteile, insbesondere die Weichteile, sehr gut dargestellt, was man für die Diagnostik eines Bandscheibenvorfalls dringend benötigt. Die Vergleichsuntersuchung oder die andere Untersuchung wäre das CT oder Computertomogramm. Dies eignet sich aber eher für Befundungen am Knochen, und daher sollte man, wenn man einen Bandscheibenvorfall vermutet, eher das MRT machen.
Wenn jetzt dieses MRT zeigt, da ist ein Vorfall, wie ist denn die Abschätzung? Gehe ich da operativ dran oder, wie man heute so schön sagt, konventionell klassisch, also sprich ohne das Messer anzusetzen?
Also ganz klar führend sollte sein die Klinik des Patienten. Das heißt, hat der Patient erstmal in Anführungszeichen nur Schmerzen am Nacken oder in den Armen, kann man ihn konservativ behandeln. Sollten dort Gefühlsstörungen und Lähmungen hinzukommen, ist sicherlich eine Operation dringend notwendig.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben das Glück, wir brauchen keine OP zu machen. Also ich kann mich erinnern, als ich aus meinem MRT rauskam und der Radiologe damals zu mir sagte, Sie haben Glück, das muss man nicht operieren, war ich natürlich ein glücklicher Mensch. 3/4 Jahr später hatte sich das dann erledigt.
Also haben Sie erstmal einen Befund an der Halswirbelsäule, dann muss man natürlich schauen, wie es Ihnen geht körperlich, ob Sie Beschwerden haben, ja oder nein. Man muss nicht zwingend regelmäßig Kontrollen machen, aber sollten Beschwerden kommen, muss man die Untersuchung notfalls nochmal wiederholen.
Das heißt also, das ist eine Geschichte, die natürlich sich weiter bewegt. Klar, weiß jeder von uns, wenn ich Rückenschmerzen habe, mal sind sie da, mal sind sie weg. Aber in aller Regel ist es nicht so, dass sie sich zurückbilden. Also die Variante, dass man sagt, Bandscheibenvorfall verschwindet von alleine, ist, glaube ich, so gut wie ausgeschlossen.
Das können Sie so nicht sagen. Es gibt Patienten, die haben einen Bandscheibenvorfall, der sich sehr gut zurückbildet, wo der Körper den Bandscheibenvorfall selber auflöst. Und die Patienten haben dann im akuten Ereignis Beschwerden und werden durch die konservative Therapie wieder so gut, dass sie nachher auch beschwerdefrei sind. Das ist auch der Grund, weswegen nicht jeder Bandscheibenvorfall operiert werden muss. Man kann ohne weiteres eine konservative Therapie machen, aber sollten entsprechende schwere Symptome wie Gefühlsstörungen oder dann auch Lähmungen hinzutreten, dann ist die Operation dringend erforderlich.
Wir reden aber jetzt vom HWS-Bereich. Beim LWS-Bereich hatte ich es so verstanden, dass da teilweise Lähmungen nicht so gefährlich sind wie beim HWS-Bereich.
Auch das muss man im Prinzip weiter differenzieren. Wenn Sie eine Lähmung haben der großen Zehe, die Sie nicht zwingend benötigen zum Laufen oder zum Autofahren, dann würde ich das nicht als Operationsgrund wählen. Haben Sie aber eine Lähmung des ganzen Fußes, wo Sie den Fuß nicht mehr zu Boden drücken können oder nach oben ziehen können, dann spielt das für das Gehen oder auch das Autofahren, alltägliche Sachen, eine erheblich größere Rolle.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, die OP ist gemacht, wie in meinem Fall, dann haben Sie zu mir gesagt, nun, lieber Patient, ich empfehle Ihnen dringend, in eine Reha zu gehen. Ich habe mich auch dann überhaupt nicht zur Wehr gesetzt und habe mich auch genau dahin begeben, wo Sie mich hingeschickt haben, weil ich nämlich der Meinung war, ich mache das nicht zu Sightseeing-Zwecken, sondern um gesund zu werden. Als ich in die Reha kam, war ich noch sehr instabil. Das wurde während der Reha dann deutlich besser. Allerdings habe ich dann nach Ende der Reha festgestellt, weil ich nicht mehr den ganzen Tag Übungen machen konnte oder musste, dass das wieder schwieriger wurde. Ist da eine Korrespondenz? Das heißt, die Krankengymnastik hat die Geschichte verbessert, aber ich meine, irgendwann kann man ja nicht mehr 5 Stunden am Tag Krankengymnastik machen.
Also in Ihrem Fall war das was Spezielles. Normalerweise müssen Patienten mit einem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule nicht zwingend in die Reha, sondern die können über eine ganz normale krankengymnastische Behandlung ambulant behandelt werden. Bei Ihnen war es jetzt ein Sonderfall, da Sie schon erhebliche Defizite hatten. Sie konnten nicht mehr laufen, die Arme konnten Sie nicht mehr richtig bewegen. Und da ist sicherlich am Anfang ein intensives Training notwendig, um überhaupt die Funktionen der Muskeln wieder anzusprechen, die von den Nerven erstmal nicht mehr erreicht wurden. Im Weiteren muss man sagen, dass der Nerv sich erholen muss. Das muss die Natur selber machen und es kann immer wieder mal zu leichten Verschlechterungen oder Verbesserungen kommen. Das sind so Schwankungen, die man aber einfach abwarten muss.
Aber generell, wenn ein behandelnder Arzt, Operateur sagt, die Reha ist notwendig, dann sollte man die nicht als Möglichkeit sehen, sondern wirklich als Muss verstehen.
Wir bieten den Patienten die Rehabilitation an, weil wir sie für notwendig empfinden. Man kann keinen Patienten zwingen, aber wenn eine Rehabilitation angeboten wird, sollte der Patient das Angebot doch schon wahrnehmen.
Auch da habe ich ja festgestellt, schon nach ungefähr einer Woche hat mir der behandelnde Arzt in der Reha-Klinik gesagt, 3 Wochen reicht bei Ihnen nicht. Also ich hatte dann 4 Wochen, was ja dann auch schon wieder die Ausnahme ist.
Wie gesagt, schon eben, bei Ihnen war das ein Sonderfall. Sie sind ja auch nach der Operation bei uns lange in der Klinik geblieben und wurden entsprechend auf die Rehabilitation vorbereitet. Normalerweise ist es so, nach einem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule bleibt man 5 bis 7 Tage im Krankenhaus und dann geht man nach Hause und macht seine ambulante Krankengymnastik. Sie waren, glaube ich, 3,5 bis 4 Wochen bei uns und dann nochmal 4 Wochen Rehabilitation. Das war in Ihrem Fall sicherlich eine spezielle Geschichte, aber auch notwendig, um sie wieder fit zu machen.
Liebe Hörer, Sie merken, es ist wirklich wichtig, mit dem Arzt zu sprechen und zu wissen, was auf einen zukommen kann. Wir werden uns im nächsten Teil unseres Interviews dann ein Stück nach unten begeben, so wie Horst Schlemmer immer sagt, ich habe Rücken habe ich auch, aber das werden wir dann gleich ein bisschen, sagen wir mal, allgemeiner besprechen. Lieber Herr Käs, zunächst mal vielen Dank für diesen Teil des Interviews.
Ja, vielen Dank, Herr Weiland.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.